Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm, eigentlich um die Adler Mannheim and all things Hockey. Aber heute, es geht ein bisschen um Adler Mannheim, aber es geht vor allem um all things Hockey, denn wir wollen was Neues machen. Wir wollen euch mitnehmen in die große weite Welt des Eishockeys, sprich über den Teich, in die NHL, Eiszeit FM Overseas. Was haben wir vor? Wir wollen nicht über die dritte Reihe von Tampa und den linken Winger reden und wer da spielen soll. Wir wollen euch Atmosphäre geben, Einblicke, wie ist es vor Ort, wie schaut man in den USA drauf, wie schaut man in Nordamerika überhaupt drauf. Wir wollen es monatlich tun und wir sind Sven, weil sich der Esel zuerst nennt. Meine Stimme kennt ihr schon, aber wen ihr noch nicht kennt, ist Thorsten Weidemann. Hallo Thorsten, schön, dass du da und dabei bist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Vor allen Dingen hätte ich niemals im Leben gedacht, dass ich irgendwann mal in einem Podcast unterwegs bin, der den Adler Mannheim zugetan ist. Aber es gibt immer Premieren im Leben und man muss vielleicht auch manchmal über Schatten springen und mal was ganz Verrücktes Neues machen.
Ja, das ist ja, wie soll ich sagen, stell dich doch einfach selbst mit ein paar Worten vor. Wer jetzt noch dabei ist, also wer jetzt noch nicht aufgemacht ist.
Ja, also für die, die noch dabei sind, kann ich es ja verraten. Ich bin also Fan eigentlich der Eisbären, bin also seit 95 in Berlin gewesen, bin 87 zum Eishockey gekommen beim ETC Timmendorfer Strand, da oben an der Ostsee, falls da überhaupt schon mal jemand was von gehört hat. Die Älteren werden sich erinnern, dass das mal eine ambitionierte Oberligamannschaft war. Mhm. Jetzt inzwischen in der Regionalliga verschwunden. Ich habe so einen lustigen Beruf, wo ich öfter mal den Ort wechsle. Und von daher bin ich dann 95 nach Berlin gekommen und bin dann relativ spontan Eisbären-Fan geworden. Und und habe noch eine dritte Mannschaft, so als meine Lieblingsmannschaft. Zu der bin ich dann 2011 gekommen, als ich nach Washington versetzt worden bin. Und bin also seitdem Fan von Timmendorfer Strand, Eisbären Berlin und Washington Capitals. Wilde Zusammenstellung, aber es kommt sich wenigstens nicht in die Quere. Und ich glaube, es wird auch niemals passieren, dass die gegeneinander spielen. Und
Showgame, ne?
Ja wobei ich könnte mir kein Showgame vorstellen. Na gut, vielleicht zwischen Eisbären und Caps, aber irgendwie passt da Timmendorfer Strand als Regionalligist nicht mehr so richtig dazu. Und ich bin jetzt tatsächlich das zweite Mal in Amerika beruflich. Also ich war von 11 bis 14 in Washington und bin jetzt seit Sommer 22 in New York. Und gehe halt auch hier gerne zum Eishockey.
Ja, insofern man kann ja sagen, wir haben uns getroffen, als ich jetzt in New York war, hatten eine sehr schöne Zeit miteinander, zumindest kann ich das von meiner Seite so sagen.
Ich kann das bestätigen.
Du scheinst es auch nicht so schlimm gefunden zu haben nach der Zusage für heute Abend. Insofern freue ich mich sehr, der Kollege Köhl ist im Urlaub, wenn ihr den vermisst an der Stelle. Wir haben uns vorgenommen, alte weiße Männer reden über Eishockey und reden in einem Podcast, damit sie das nicht zu lange tun. Dieses Format wird nach 45 Minuten Aufnahmezeit, ich sag bewusst Aufnahmezeit, enden. Jetzt habe ich heute nicht genau mitgeschrieben, wann, das war aber so ungefähr. Soll heißen, dann ist Feierabend. Worüber wollen wir heute reden? Wir waren gemeinsam in New York beim Eishockey, darüber wollen wir natürlich reden, also Eishockey, euch an einzelne Standorte mitnehmen. Ich hatte vorhin Thorsten gefragt, wie viele Spiele er gesehen hat bisher, kann dann nachher was dazu sagen, der Saison, die Anfang Oktober angefangen hat. Wir wollen auch drüber reden, über das Thema über die Person Mo Seider. Ich konnte mit Mo sprechen, als ich in New York war, habe da auch einen Text für Mannheimer Morgen geschrieben. Und wir haben uns so eine Rubrik, willkommen im American English, überlegt, die da lautet, der Flop des Monats und der Top des Monats, wenn man auf die Teams schaut. Also die Überraschung des Monats und die Enttäuschung des Monats. Da kann dann jeder so sein eigenes Ding einbringen. Ja, und das sind so die Themen und das wollen wir euch einmal im Monat näher bringen. Loslegen wollen wir, Thorsten, das wäre tatsächlich meine erste Frage. Ich weiß ja, du lebst in New York. Wie schaut man da eigentlich, also wenn man jetzt nicht in der Halle ist, wie schaut man im TV Eishockey? Weil ich hatte tatsächlich das Problem, Samstagabend, die Leafs spielen, ich konnte, glaube ich, nur die Rangers schauen und das war's.
Ja, das ist hier eine ziemliche Katastrophe in diesem Land. Also Fernsehen insgesamt ist hier nicht so einfach. Es gibt diese großen Kabelnetzwerke, die haben ganz wilde Verträge, die haben auch relativ wilde Preise. Also wenn man hier so dieses Einmal-Alles-Paket buchen will, ist man mal schnell so mit 100 bis 150 Dollar im Monat dabei. Das überlegt man sich dann schon relativ genau und deswegen haben auch sehr viele Leute, das nannte sich dann so Cut the Wire, also den Kabelvertrag kurzerhand gekündigt und sind dann so auf Internetanbieter umgestiegen, die so ähnliche Sachen anbieten. Mit der Folge natürlich, je mehr Leute das machen, desto teurer werden auch da die Angebote und dementsprechend ist das jetzt ziemlich egal, ob man das jetzt das Fernsehen über Kabel oder Internet kriegt. Es ist halt ziemlich teuer geworden. Und was gemein ist, die Vertragsgestaltung der Sportligen ist hier auch sehr schwierig. Das heißt jetzt auf Eishockey bezogen, man kann sich ein ESPN Plus Abo kaufen. Das ist relativ preiswert, das kostet so 12 bis 15 Dollar im Monat, je nachdem wie lange man da den Vertrag macht. Hat allerdings den Nachteil, dass man die örtlichen Spiele nicht sehen kann. Also wenn ich in New York unterwegs bin, dann kann ich über mein ESPN Plus Abo für 15 Dollar zwar die Spiele von Edmonton und von den Leafs und von den Caps sehen, allerdings nicht, wenn irgendwie einer von den New Yorker Vereinen beteiligt ist. Also sprich, wenn die Islanders, die Rangers oder die Devils da spielen oder ein Heimspiel haben. Dafür brauche ich dann wiederum ein anderes Abo vom Madison Square Garden TV. So, das sind dann die örtlichen Spiele, die sind dann blocked out von dem anderen Vertrag. Das ist alles fürchterlich, hört sich fürchterlich kompliziert an, ist es irgendwie auch. Das Ergebnis ist halt, ich kann quasi von meiner Wohnung aus den Madison Square Garden sehen, aber wenn da ein Spiel ist, ist es in meinem Abo nicht enthalten. Ja, klingt komisch, ist aber so.
Führt aber auch dazu, wie soll ich sagen, die Liga ist ja im Kampf, also sozusagen, sie gilt als eine der großen vier Ligen. Jetzt haben wir eine World Series gehabt, die, glaube ich, für die Aufmerksamkeit im Baseball das Beste war, was im Baseball passieren konnte mit LA und den Yankees, also mit den Dodgers und den Yankees. Wir haben American Football, das weit über allem steht, und wir haben eine NBA, die einen TV-Vertrag abgeschlossen hat. Franz Wagner verdient 40 Millionen als der Topspieler bei Orlando. Leon Dreiseitel verdient nächstes Jahr 14,5 Millionen als der Topverdiener der Liga. Wie siehst du da die Entwicklung? Wie ist die Wahrnehmung? Weil meine Wahrnehmung so auf den Straßen war, also du musst schon hinschauen, um da Eishockey-Fans zu sehen. Ich habe einmal ein Caprizov-Shirt von mir gesehen, was ich wirklich so, sowas läuft hier rum. Also mein Thema ist so ein bisschen, es drückt ja auch der Fußball noch von unten hoch mit Messi und den Apple-TV-Geldern und die MLS schiebt da ja kräftig an. Ist da eher so ein Abwärtskampf? Oder?
Die NHL muss ganz schön kämpfen. Und also so insgesamt kann man sagen, Football beherrscht hier halt alles. Das ist halt das Nummer eins Thema. Baseball ist für Deutsche oder für Europäer völlig unvorstellbar hier irgendwie wahnsinniges Thema. Basketball ohnehin. Basketball lebt halt natürlich ein bisschen davon, dass hier jedes Schulkind irgendwie im Hof oder irgendwo einen Korb hat und jeder das irgendwie spielt und damit auch irgendwie alle dabei sind. Ja, und Hockey ist halt so ein bisschen eher so der Elitesport und da fehlt so ein bisschen in der Tiefe. Also Hockey-Fans sind hier unheimlich auch anhänglich. Also die haben eine sehr hohe Dauerkartenverkaufsquote und alles. Das ist alles okay und da kommen auch genug Leute. Man hat jetzt nicht den Eindruck, dass die Hallen jetzt irgendwie leer stehen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Soccer von unten ganz schön drückt. Und diese Verbreitung über Apple TV, ja, das tut schon, glaube ich, ein bisschen weh. Und so ein Vertrag würde der NHL, glaube ich, auch sehr gut zu Gesicht stehen, um diese Bandbreite zu erhöhen. Denn das nervt natürlich kolossal, wenn man da jedes Mal überlegen muss, kann ich jetzt das Spiel sehen oder nicht? Oder muss halt da für 30, 40 Dollar im Monat noch wieder einen extra Vertrag machen? Und das läppert sich und summiert sich natürlich auch alles, weil man hat dann irgendwie Netflix und man hat dann Amazon Prime und man hat dann Disney Plus und irgendwann ist dann halt mal so der Punkt, wo man sagt, nö, das brauche ich jetzt nicht auch noch haben. Insbesondere natürlich, wenn man regelmäßig ins Stadion geht.
Was auffällt ist, zum Thema Stadionbesuch kommen wir gleich. Ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, so ein bisschen Basis sozusagen abzuholen. Was auffällt ist, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo ich schreiben wollte, ja, Hallenauslastung 97% in der NHL offiziell. Was da unglaublich auffällt ist, Das ist so ein Teil, der relativ gleich ist mit auch die deutschen Fans. Wie soll ich sagen, die Hallenauslastungen sind ja riesengroß. Und Eishockey ist so ein Sport, wenn du den liebst, dann eben voll und dann so, dann schaust du auch ganz viel. Und wenn du ihn nicht so, und dann gibt es halt viele Leute, die ihn einfach auch nicht verstehen. Die sind in der Halle und denken, was passiert hier eigentlich und wo ist die Scheibe, und die dann auch keinen Bock drauf haben, sich drauf einzulassen.
Ist also sagen, so ganz, ganz allgemein, schwer. Ja, ganz allgemein finde ich, ist Eishockey halt nicht der Sport, egal ob hier oder in Deutschland. Das ist nicht der Sport für Laufkundschaft. Ne? Also das sind schon eingefleischte Fans, die da hingehen. Das sind hier ein paar mehr, deswegen auch die hohe Auslastung. Aber das ist jetzt irgendwie auch so nach meinem Eindruck. Du hast das am Anfang beim Eishockey total schwer. Also das wissen wir ja alle, die diesen Sport lieben. So unsere ersten Spiele, da hast du halt wirklich das Problem gehabt. Du wusstest nicht, was machen die da eigentlich. Das Regelwerk ist relativ kompliziert. Und ja, es ist halt schwer zu verfolgen, wenn du keine Ahnung hast, was da passiert. Das wird natürlich immer besser. Und ich sage ja immer allen Leuten, du musst dir einen Stammplatz suchen, weil dann findest du auch den Puck schneller. Das ist natürlich ein Problem. Deswegen, ja, das System funktioniert, aber es wird auch hier in der NHL auf Sicht, glaube ich, nicht an die anderen drei großen Ligen rankommen.
Für mich ist halt, also in Deutschland hast du halt das Thema, also mein Eindruck hier ist, die NBA ist größer als die BBL. Also da ist, du hast den Sport, wo eine amerikanische Liga einfach größer ist als die deutsche. Du hast dann halt auch die NFL, die unglaublich stark expandiert hat, die gefeatured wurde, die reindrückt. Und dann ist da nicht mehr so viel Platz für einen US-Sport, zumal so viele Leute zur Nacht schlafender Zeit sind halt doch nicht immer wach, um sich dann so was Neues anzugucken. Also wie soll ich sagen, du musst schon, der Hauptteil der Spiele ist halt immer nachts um eins.
Genau, das ist halt der große Nachteil. Ne? Und das kriegt irgendwie die NFL ganz gut hin, die dann da so diese Spiele so bringen, dass sie irgendwie Sonnabend oder Sonntagabend in Europa laufen. Das ist natürlich schon ganz praktisch für die, zumal die ihre Spieltage da eh noch ein bisschen weiter verfasert haben. Aber ja, es gibt ja auch immer wieder die NHL-Spiele, die hier irgendwie 13 Uhr hiesige Zeit stattfinden. Die sind natürlich klasse für Europa, aber die sind hier natürlich unbeliebt. Ja, muss man auch einfach so sehen.
Ja, klar, zumal ja der Markt dann trotzdem, also das ist ja hier das Thema in Deutschland, du hast aktuell wieder keinen Sender. Es ist dann wieder die Frage, macht dran weiter mit der NHL, wenn die NFL-Saison? Nee, haben wir ja gar nicht mehr. Die sind ja gar nicht mehr bei ProSieben, oh Gott, die sind ja bei RTL. Aber du wirst weiter das Thema haben, wie kriegst du es transportiert? Aber lass uns dann doch mal schauen. Eishockey in New York als Überschrift. Ich kann sozusagen ein bisschen was über zwei von drei Pressetribünen erzählen, wie da so die Arbeitsbedingungen sind. Wie ist es denn für die Zuschauer in den Arenen?
Also erstmal muss man sagen, dass New York natürlich der größte Markt, wie man hier immer so schön sagt, in der ganzen NHL ist. Also nirgendwo sonst hast du drei Vereine. Du hast sonst in LA noch so im Großraum zwei Vereine, aber das ist schon was Besonderes hier mit dreien. Und interessanterweise leben die aber schon sehr, sehr lange relativ gut nebeneinander her, weil sie halt jeder irgendwo seine Berechtigung haben. Also ich hatte letzte Saison so Vierteldauerkarten, nennt sich das hier, bei den Islanders und bei den Devils. Und da muss ich ehrlich sagen, die Islanders, die haben eine wunderschöne, schnieke, neue Halle. Das ist also wirklich ein ganz feines Ding. Nur leider liegt das in Long Island halt ziemlich weit draußen. Ja, also das ist halt relativ schwierig, auch von meinem Wohnort aus gewesen, da hinzukommen. Obwohl ich in Long Island City wohne und dieser Verein in Long Island beheimatet ist, waren das immer so im Berufsverkehr mal schnell anderthalb Stunden Autofahrt dahin. Nur mal um die Größenordnung des Staus klarzumachen. Die Rückfahrt habe ich dann immer so in 20 Minuten geschafft. Das ist natürlich dann so ein Ding. Und was mich extrem genervt hat, wenn man da mit dem Auto hinfährt, muss man natürlich auch parken. Und da fängt dann hier die große Abzocke an. Da kostet dann halt der Parkplatz bei den Islanders $40 dafür, dass man da auf irgendeiner Wiese rumsteht. Eigentlich mit nichts gerechtfertigt, aber es gibt halt keine andere Möglichkeit, das Auto da abzustellen. Ja, das ist halt so, die sind vom, vom Publikum her hauptsächlich so alles, was so außerhalb in Long Island beheimatet ist, geht also zu den Islanders. Das passt eigentlich ganz gut. Die Devils sind auch so ein Vorortclub, die gehören halt gar nicht zu New York, sondern zu New Jersey, sind in Newark beheimatet und das ist im Grunde genommen der erste Bahnhof auf New Jersey-Gebiet, wenn man hier in Manhattan losfährt. Da ist man also von Manhattan aus in fröhlichen 20 Minuten da. Ja, auch eine Halle so mit 18.000, 19.000 Plätzen. Ja, ein relativ lautes Publikum, allerdings auch ein Publikum, das relativ schnell unruhig wird, wenn es nicht so richtig läuft. Und das sind so die beiden Vereine, die sind so ein bisschen based. Und dann haben wir die Rangers, Madison Square Garden. Tja, der Madison Square Garden geht ran mit der schönen Bezeichnung Most Famous Arena of the World. Also das ist so Weltstadt pur und so typisches New Yorker Angeberklientel, sage ich immer. Also immer ausverkauft, unglaubliche Preisgestaltung. Also
kann ich gerne was zu erzählen, ja.
Ja, zweiter Oberrang, $200. Da geht auch nichts im Zweitverkauf irgendwie mit den Preisen runter. Was natürlich auch damit zusammenhängt, New York hat Millionen von Touristen jedes Jahr. Und irgendwie so gerade amerikanische Touristen sind sehr darauf aus, irgendwie ein Spiel im Garden zu sehen. Weil der Garden ist halt ja in Amerika sehr, sehr berühmt, eigentlich auf der ganzen Welt berühmt. Und ja, die meisten Leute wollen da halt unbedingt ein Spiel sehen. Dabei ist vielen Leuten auch völlig wurscht, ob es ein Basketballspiel oder ein Hockeygame ist. Ja, und dadurch ist da immer reichlich Nachfrage nach den Karten. Ansonsten gibt es den schönen Spruch, im Garden sind keine Fans, sondern Businessleute oder Touristen. Ja, und ich habe tatsächlich bei Derbys, also bei den Islanders und auch bei den Devils, Rangers-Fans getroffen, die ganz offen erzählt haben, dass sie eigentlich Heimspiele im Garden höchstens mal in der Preseason gucken, weil ihnen das sonst schlicht und einfach zu teuer ist und sie einfach diese Auswärtsspiele in Long Island und in Newark, New Jersey nutzen, um ihr Team dann mal live zu sehen, weil das für sie halt viel, viel preiswerter ist. Das ist also total verrückt, ne? Leute, die nur Auswärtsspiele gucken.
Ja, aber die Preisgestaltung ist auch wirklich jenseits von Gut und Böse. Um mal so ein bisschen zu erzählen, du kriegst als erstmal ist es so, dass mir vor 2 oder 3 Jahren gesagt wurde, die Rangers vergeben generell keine Tagesakkreditierung. Deshalb war ich schon mal erstaunt, als es die Möglichkeit gab, dort zu arbeiten. Aber ich glaube, das lag auch sehr bewusst daran, dass eben mit Seider und dem Mannheimer Bezug die Möglichkeit dann da war, das Gespräch zu, also sozusagen der Auftrag sehr klar war und es nicht klar war, da kommt ein Tourist, der einfach nur Eishockey schauen will. Aber wenn du dann dort bist, die Preise sind jenseits von Gut und Böse. Du bekommst als Journalist keine Verpflegung. Normalerweise gibt es Presseverpflegung in der NHL, für die du eventuell bezahlen musst an manchen Buffets. Und du bekommst dann einen Gutschein über $25. Dieser Gutschein über $25 reichte für ein Sandwich beim Spiel. Weil mehr war nicht drin, weil das Getränk, wenn ich dann noch eine Cola oder was gewollt hätte, die hätte $8 gekostet und für ein Bier, okay, das ist ja eh raus, weil man ist ja zum Arbeiten da. Das Bier liegt bei $16. Und da fragst du dich dann schon, Entschuldigung, habt ihr noch alle Sinne beisammen oder ist irgendwo was offen oder, und es wird ja bezahlt und die Stände sind alle voll.
Und genau, gleichzeitig, das ist halt genau das, was mich fasziniert, ne? Also, wenn man da eine Dauerkarte hat, so wie ich jetzt da bei den Devils, man sieht ja immer dieselben Leute und die haben also ihre Rituale und wenn man da mal so irgendwie mal mitzählt und sagt, was gibt denn der eigentlich hier so nebenbei oder so, ich habe da eine Familie sitzen, die haben also regelmäßig jede Drittelpause wird da irgendwas vom Stand geholt, ne? Und vor dem Spiel dann halt auch irgendwie noch so einen großen Eimer Cola. Das ist schon spannend, was dafür Gelder ausgegeben werden. Das für einen deutschen Eishockey-Fan völlig unklar und auch überhaupt nicht nachvollziehbar, was da abgeht. Also Preisgestaltung, ja, $8 für eine Cola sind inzwischen Liga-Standard. Ich habe gerade in Los Angeles letzte Woche auch mal irgendwie 59 bezahlt. Kann schon mal passieren. Ne? Also ja, ist faszinierend, was da so für Preise aufgerufen werden. Und das ist ja nicht so, dass man jetzt in den Hallen, wenn man dafür so einen Burger $18 bezahlt mit Pommes, das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie wunderbares, tolles Essen ist oder so, sondern das ist halt so ein 0815-Burger, der irgendwie 16.30 Uhr irgendwo zusammengeschmiedet wird und seitdem irgendwo unter einer Wärmelampe liegt. Ne? Also das ist schon echt übel.
Also ich glaube einfach, so meine Wahrnehmung, auch wenn du mit Leuten sprichst, Madison Square Garden, du hast es ja selbst gesagt, lebt halt seit dem Mythos von Ali spätestens. So, das ist so once in a lifetime nach Motto, da gehst du hin. Die Knicks hatten, also das Basketballteam hatte Vorbereitungsspiele, da gab es kein Ticket unter $80 für ein Vorbereitungsspiel, zwar für eins, wo keiner der Top-Spieler mehr spielt, weil die da alle schon geschont werden und denkst so, um jetzt mal den Vergleich zu haben, mittags, an dem Montag hat das Spiel New Jersey stattgefunden gegen Utah, wo wir ja gemeinsam hingefahren sind oder wo wir dann gemeinsam zurück sind. Da hatte ich ein Ticket mir gesichert, weil noch nicht klar war, ob ich dort zum Arbeiten auch hin kann. Ich glaube $20 mit Gebühren oder so, also 19,60 Euro umgerechnet. Ja. Da bekommst du im Madison Square Garden nicht mal eine Führung für.
Nee. Also da muss man allerdings dazu sagen, das ist natürlich nicht der offizielle Verkaufspreis, sondern das ist halt ein Dauerkarteninhaber, der an dem Tag nicht konnte, wollte oder was auch immer, die dann ihre Tickets raushauen. Das ist hier auch ein relativ verbreitetes Ding, dass man sich halt die Spiele aussucht, weil man kriegt schon als Dauerkarteninhaber die Spiele vergleichsweise günstig im Vergleich zu den Einzelticketpreisen. Und ich glaube, bei dem Spiel gegen Utah war halt die Besonderheit, hier war Columbus Day. Das ist so ein Feiertag, der allerdings nicht so ein richtiger Feiertag ist. Also die meisten Leute müssen trotzdem arbeiten. Und dieses Spiel war 13 Uhr angesetzt, auf einem, ich glaube, Montag war es, ne? Mhm. Da sind natürlich dann viele Leute, die nicht können und die dann sagen, nee, komm, lass mich in Ruhe. Und dazu kommt eben, man darf das nicht unterschätzen, 41 Saisonspiele von Oktober bis April, da sind auch manchmal dann 3 oder 4 in einer Woche, ne?
Ja, vor allem bei dem Rhythmus. Was für mich so die Frage ist, wir hatten es davon, zwischen New Jersey und den Rangers gab es ja eine Serie vor 2 Jahren, die, glaube ich, Spiel 7 endete. Wie groß ist denn die Rivalität zwischen den 3 Teams? Am Sonntag gab es ja auch das Spiel Rangers versus Islanders.
Ja, also das ist relativ simpel. Also die Devils und die Islanders, die sind sich so die mögen sich jetzt nicht. Also man kann nicht sagen, dass das jetzt Freunde wären oder so. Aber das ist so gegenseitiger Respekt der Vorortclubs, sage ich immer. Also das ist okay. Und also bei den Devils ist es verboten, das Wort Rangers ohne den Zusatz fucking zu benutzen. Also das ist wirklich heidenei eine Abneigung der Extraklasse. Die Islanders mögen die Rangers auch nicht. Und die Rangers, die mögen eigentlich gar keinen, also von den beiden anderen. Das ist aber, glaube ich, eigentlich auch relativ normal. Was ich allerdings, ich habe hier, glaube ich, 2-mal überhaupt in meiner ganzen NHL-Zeit irgendwie so körperliche Auseinandersetzungen auf der Tribüne erlebt. Und interessanterweise waren beides mal hoch alkoholisierte Rangers-Fans der Auslöser von dem Ganzen. Ja, weiß ich nicht, ob das dann irgendwie da was mit zu tun hat, dass man irgendwie natürlich diese Größe hat und dann mit dem Verlieren manchmal nicht so gut klarkommt. Also ich war auch bei dem Ding damals vor 2 Jahren dabei. Also zumindest 2 Spiele habe ich gesehen bei den Devils gegen die Rangers. Unter anderem das Ding, wo sie dann ausgeglichen haben. Also das war schon grandios, ne? Also die hatten ja die ersten 2 Spiele verloren zu Hause. Dann haben sie die 2 bei den Rangers, die spielen ja hier in den Playoffs immer 2-mal in derselben Halle und dann 2-mal in der anderen, sind also mit 0-2 aus den Heimspielen gekommen und sind dann aus den Auswärtsspielen mit 2-2 gekommen und das war schon eine geile Nummer. Nee, das Ding, wo sie 3-2 in Führung gegangen sind, habe ich gesehen. Und ich habe dann auch noch das gesehen, wo sie weitergekommen sind. Das war schon toll. Und da hat man dann allerdings auch gesehen, so Rangers-Fans sind schon irgendwie eine spannende Spezies. Da wird dann halt auch mal gnadenlos in der zweiten Drittelpause gegangen, weil das Team mit 3 Toren Rückstand hinten liegt. Also Wahnsinn. Ja, was ich ohnehin total genial finde hier immer. Also ich sage mal, wenn hier das Gegentor im letzten Drittel zur ungünstigen Zeit fällt, fängt immer die Evakuierungsübung an. Ja, also die Leute rennen zum Parkplatz, weil es natürlich überall total voll ist und schwierig vom Parkplatz zu kommen. Und interessanterweise die Leute mit den teuren Plätzen natürlich als allererste, weil ja, die sind scheinbar auch die anspruchsvollsten. Und die sich im Oberrang die Karte dann so ab und zu mal leisten, die wollen es dann auch zu Ende gucken in der Regel.
Nee, wollte gerade sagen, denen ist dann relativ egal. Über den Verlauf von NHL-Spielen, ob das wirklich alles immer so tolle Spiele sind, ist 82 die Saison. Kurzer Spoiler, sind es nicht immer, machen wir mal eine eigene Sendung.
Das können wir mal machen, das stimmt.
Weil ich glaube, das ist auf alle Fälle ein sehr lohnenswertes Thema, da mal genauer drauf
zu
gucken.
Ja, da sind auch Welten dazwischen, ne? Also zwischen Deutschland und der NHL, das muss man auch ehrlich sagen.
Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber das machen wir auf jeden Fall mal. Was für mich jetzt noch so die Frage ist, zu den Islanders, wenn man da ist, yay or nay? So hin?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ganz großer Fan davon. Ich bin allerdings auch so jemand, ich liebe es, neue Arenen zu sehen, mich mit Leuten zu unterhalten vor Ort. Ich habe also hier bis zur ECHL runter, gucke ich hier alles. Also ich wenn ich irgendwo hinfahre, sei es jetzt, dass
ganz
ich
beruflich kurz irgendwo hin muss. Ganz kurz zur Erklärung, für alle, die es nicht wissen, die ECHL ist die
Dritte Liga. Dritte Liga. Die AHL ist die zweite Liga. Da sind diese ganzen Farmteams von den NHL-Mannschaften. Das mache ich auch gerne mal, dass ich hier so nach Bridgeport fahre. Das ist in Connecticut. Das ist dann von mir zu Hause so 1,5 Stunden Fahrzeit. Das kann man mal so auf dem Sonntag, wenn gar kein anderer spielt, kann man das mal machen, um dann da mal so die zweiten Mannschaften zu sehen. Oder halt nach Hartford, das ist dann so das Farmteam von den Rangers. Mhm. Das ist ja auch, Hartford war ja auch mal ein NHL-Team und das sind halt auch so interessante Hallen. Also ich gucke gerne, super gerne alles, was ich irgendwie mitnehmen kann. Und deswegen kann ich auch jedem, der hier irgendwie in New York Urlaub macht, empfehlen, macht das. Also es ist wirklich interessant auch zu sehen, so die ganze Show, wie unterschiedlich die auch ist. Und das sind teilweise wirklich auch tolle Sachen, die sie da so projektionsmäßig. Das ist natürlich, wenn die Halle in Long Island, die geht jetzt in die vierte Saison. Also das ist alles noch richtig state of the art und richtig tollen super Würfel. Und also so schon alleine deswegen, um das mal alles zu sehen, sollte man das auf jeden Fall machen, wenn man mal hier ist. Ja, aber man kommt da auch ganz gut mit Öffentlichen hin, wenn man so ein bisschen Zeit hat. Also das ist machbar und sollte man ruhig machen. Genauso wie zu den Devils. Und es ist halt letztendlich auch, man kann natürlich auch das viele Geld für die Rangers ausgeben. Man kann aber auch sagen, ich gucke einfach mal ein Spiel bei den Devils und ein Spiel bei den Islanders. Oder man guckt, das Tolle ist, hier ist ja quasi auch jeden zweiten Tag spätestens irgendwie ein Spiel. Mhm. Man kann natürlich auch, wenn man eine Woche hier ist, alle drei gucken.
Ja, außer sie spielen parallel, dann geht es nicht, wie es mir dann ging.
Ja, das kann natürlich auch manchmal sein. Also da nehmen die auch keine Rücksicht drauf. Hier macht
ja,
jeder seinen Spielplan. Da ist jetzt nicht so, dass man sagt, also ich bin ja noch so alt, ich habe ja noch zwei DEL-Mannschaften in einer Stadt kennengelernt, damals mit den Eisbären und den Preußen. Und da gab es natürlich die eher eine Regel, dass die nie zur selben Zeit gespielt haben und ganz, ganz selten am selben Tag. Also, und wenn es am selben Tag war, dann war einer 14 Uhr, einer 19 Uhr oder so. Also, da konnte man damals auch tatsächlich zwei DEL-Spiele an einem Tag in Berlin gucken.
Das gibt's also hier nicht. Also, einfach geht hin, schaut hin, was ich sagen kann. Ich fand New Jersey deutlich entspannter. Ich mag den, ich finde halt den Madison Square Garden, wenn du, wie soll ich sagen, dann nicht so oft bist, ist das schon... Da atmet schon viel Historie. Jetzt kommt bei mir noch Billy Joel dazu, den ich jetzt zweimal gesehen habe und so. Müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es war schon sehr besonders.
Absolut. Die Arena ist total toll und ich liebe es. Nur den Tipp für diejenigen, die tatsächlich hingehen zu den Rangers, geht rechtzeitig hin, weil da gibt's unheimlich viel zu sehen. Die haben da unheimlich viel in den Umläufen an Ausstellungen, an Fotos, an Programmen, an so Artefakten. Also da kann man wirklich auch gerne direkt zur Eröffnung 1,5 Stunden vorher da sein und sich da ganz in Ruhe, bis das Spiel losgeht, wirklich die Halle angucken und genießen. Das ist wirklich toll. Nur das ist halt, wenn man hier wohnt, ist das halt absolut keine Alternative, weil der Effekt, wow, ich bin jetzt im Garten, der verpufft natürlich irgendwie nach dem ersten oder zweiten Spiel dann noch so ein bisschen und dann ist es halt irgendwann nur noch teuer.
Ja, Lass uns mal, also was man auch sagen muss, ist, was halt total anders ist als in Deutschland, jetzt so für Leute, die dann auf der Pressetribüne sitzen. Du hast halt die ganzen GMs um dich rum. Also bei den Rangers hatte ich im Rücken Iserman sitzen. Die haben, also du hast so klassisch den Balkon oben, wo Journalisten so aufgereiht sitzen, so 80 bis 100 Plätze. Und dann sind oben nochmal die Boxen, wo die Kommentatoren alle sitzen. Dann gibt's nochmal Boxen für die Teams. Und beim einen hatte ich Iserman drin, hinter mir sitzen von Red Wings. Bei einem anderen Spiel steht auf einmal der GM der Leafs neben mir und du guckst und denkst so, das kennst du aus der DL so nicht, also diese unglaubliche Nähe, wobei das auch sehr formalisiert ist. Das ist, du gehst immer über den Seiteneingang rein, du fährst immer mit dem Fahrstuhl auf den Balkon hoch, dann hast du da deinen Platz, dann hast du da so eine Tüte von Chips und eine Flasche Wasser stehen und dann, also wie soll ich sagen, klar unterscheiden sich die Hallen, aber die Machart, wie das oben aussieht, unterscheidet sich nicht. Und was wirklich vollkommen wild ist, ist, wie wenig Leute, wie wenig Medienvertreter sich das Spiel bis zum Ende anschauen, weil du einfach diesen langen Weg nach dem Spiel hast, um rechtzeitig in der Kabine zu sein, um deine Töne zu bekommen. Ja. Das ist, also sozusagen diese Mixzone, wie du es in Deutschland kennst nach den Spielen. Du hast von Evakuierungsübungen vorhin gesprochen. Mhm. Diese Evakuierungsübungen finden auf der Pressetribüne so ab 5 Minuten vor Spielende spätestens statt. Ich habe das mal in Toronto erlebt, wo dann die ganze Medienschar unten stand und noch eine Aufholjagd gegen die Chicago Blackhawks sich angeschaut hat auf der Videoleinwand, wo nochmal die Pressekonferenzen dann, wo nachher die Pressekonferenz damals auch von Babcock stattfand. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, was das angeht, weil sozusagen die Kabine öffnet, irgendwie, keine Ahnung, x Minuten nach Spielschluss und dann musst du da sein. Und du hast auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich will zu dem oder und zu dem, sondern du musst sagen, zu welchem Team willst du, weil auf dem ganzen Weg stehen irgendwelche Sicherheitsleute dir den Weg geleiten, dass du nicht auf die Idee kommst, auch nur einen Schritt rechts oder links zu gehen und da verloren zu gehen unterwegs. Das war eine sehr, also ich fand das, tatsächlich im Madison Square Garden nochmal eine wildere Erfahrung. Bei Devils fand ich es da deutlich entspannter.
Ja, wobei ich insgesamt diese Geschichte ganz interessant finde, dass ja hier die Pressekonferenzen von den Trainern gar nicht im selben Raum stattfinden. Das heißt, die sehen sich in der Regel ja gar nicht, sondern die sehen sich gegenseitig auf dem Bildschirm. Das ist also schon nacheinander. Mhm. Das ist nicht wie bei uns, wo dann in so einem Presseraum beide Trainer irgendwie an einem Tisch sitzen sondern das ist hier in dem jeweiligen Bereich der Kabinen, gibt's halt auch so einen Presseraum und da spricht der halt vor seiner Presse. Ja, also das finde ich auch eine total spannende Sache. Da stellt auch niemand, der jetzt im Tross der Devils ist, stellt auch niemand dem Toronto-Trainer eine Frage. Ne? Also das ist total irre.
Das ist so, wie soll ich sagen, das ist komplett auf Local Media begrenzt. Also so ist es ja im Endeffekt auch ein Stück weit bei den Übertragungen. Also du hast ja immer deine Kommentatoren dabei. Also Sam Rosen, der die Rangers begleitet auf MSG, auf dem Sender. Da geht jetzt seine letzte Saison. Da ist auch bei den Auswärtsspielen dabei, sozusagen für MSG dann vor Ort.
Du hast immer deine Stimme.
Ja.
Ja. Und das Lustige ist dabei, dass die, selbst wenn das im nationalweit übertragenen Sender kommt, dass dann trotzdem der Sender das noch mit seiner Stimme überträgt. Also das wird dann praktisch mehrfach kommentiert, das ganze Spiel.
Ja.
Du kannst bei ESPN Plus kannst
dann
du zum Beispiel also, wählen. Sorry. Du kannst bei ESPN Plus wählen, ob du jetzt die Übertragung der Heim- oder der Gastmannschaft sehen möchtest. Also den Kommentar. Ja. Und teilweise unterscheiden sich da sogar die Bilder. Also du hast, wenn du zum Beispiel ein Heimspiel der Caps siehst, dann hast du hier so eine Scherze wie die Ovechkin-Cam. Da gibt's also eine Kamera, die ganze Zeit nur Ovechkin beobachtet und die also dann, wenn der ein Tor schießt, schon die Entwicklung von, der kommt von der Bank bis zum Torjubel, zeigen die dann den ganzen Spielzug nochmal in der Zeitlupe. Das zeigen die dann in dem normalen nicht. Also das ist auch total faszinierend hier.
Ja, das kannst du übrigens, wer NHL TV hat, kann den Kommentar dort auswählen zwischen Gast und Heimmannschaft. Ja. Also das geht dann hier auch, dieser League Pass. Aber es ist insgesamt, wie soll ich sagen, auch, du hast wenig Leute, die über Eishockey an sich schreiben, sondern du hast immer die Leute, die dort arbeiten oder schreiben, gehören immer zu einzelnen Teams dazu oder in den größten Teil der Fälle.
Ich habe aber auch den Eindruck, dass, ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt diese Huhn- oder Ei-Frage, ich habe aber auch den Eindruck, dass sich viele, viele Fans in der NHL auch nur für ihren Verein interessieren. Also das ist auch völlig Wumpe, was die anderen machen. Ja gut, das gibt's in Deutschland natürlich auch, das stimmt.
Das hast du hier auch in dem Maße. Also ich war ja beim Morningskate dann auch von den Red Wings, weil ich da hoffte, mehr Zeit zu haben, mit Seider reden zu können. Da waren, keine Ahnung, 8 bis 10 Vertreter aus Detroit vor Ort, die sozusagen nur da waren, um nach dem Morningskate, da war dann der Coach, da waren noch 2 Spieler und danach ging es dann noch in die Kabine, um Interviews führen zu können und Gespräche führen zu können. Wo ich dann dachte, hey, die spielen doch heute Abend, was macht ihr denn den Tag über damit? Da gibt's dann nochmal eine Story, die tagsüber geschrieben wird mit Vorgriff aufs Spiel.
Also das ist diese ganze Vorberichterstattung und alles auch, was die Clubs selber machen. Ja, also das ist schon echt irre. Aber wenn man dann weiß, dass in den Clubs in der Social Media Abteilung bis zu 8 Leute arbeiten, die nichts anderes machen, als da die Kanäle zu befüllen mit allem, also von der Home Story bis zur Vorberichterstattung bis zur Nachberichterstattung, ja, die müssen natürlich auch alle irgendwie den ganzen Tag was produzieren, ne?
Ja, also es ist nicht so, dass du dann Entschuldigung, auf der faulen Haut liegst, sondern also das stelle ich mir tatsächlich auch als Horror vor, so Beatwriter von so einem Team zu sein.
Ja.
Du bist von Oktober bis April, manche dann noch länger, bis in den Juni rein, ja nur unterwegs, bis bei, keine Ahnung was, 60, 65 Spielen vor Ort. Die werden sich ja manchmal fragen, welcher Stadt sie gerade aufwachen. Und muss permanent produzieren.
Ja. Also das ist heftig. Zumal, das ist ja auch alles toll, wenn deine Mannschaft von Erfolg zu Erfolg springt. Aber es gibt ja auch manchmal auch dann so die Clubs, die gewinnen dann nur äußerst selten. Und dann wird es irgendwann natürlich auch richtig ätzend. Also da dann noch irgendwie positive Geschichten zu finden, das ist dann schon echt schwer, glaube ich.
Ja, oder überhaupt was zu finden, was nicht in so einer Redundanz ist, dass du nicht in so einer und das habe ich euch doch schon im November erzählt, dann stehst du im Februar, dann denkst du, hey, was für eine Story habe ich denn jetzt noch, und ohne sich selbst auch zu langweilen und dann noch das Gefühl zu haben, hey, ich habe noch was Interessantes zu erzählen und die Leute draußen wollen das auch noch wissen oder so. Okay, klar, zum Draft, wobei Draft ist ja ein anderes Datum oder so, aber irgendwann leiert es dann aus.
Genau. Deswegen ist für die Jungs natürlich so toll, wenn du so eine Serien hast hier, so wie die große Aufholjagd von Ovechkin nach dem Rekord und so. Mhm. Das ist natürlich alles, jedes Tor ist natürlich wieder, kannst du die ganze Geschichte wieder rausholen. Ja, da wird dann die nächste Grafik zusammengezimmert und wird dann gepostet und so. Also das ist natürlich gefundenes Fressen für diese ganzen Social Media Leute, ne? Oder irgendwelche runden Rekorde, wo einer sein 100. Spiel, seinen 100. Punkt, seinen 200. Assist, sein 50. Tor, das wird natürlich hier alles breit und groß abgefeiert.
Du findest immer was, das ist ja das. Als wir bei den Devils gegen die Leafs waren, Dennis Hildeby hat sein erstes Spiel gemacht für die Leafs an dem Tag im Tor. Der Typ ist gefühlt 2 Meter groß, einer der größten Torhüter in der Historie der NHL. Der war die Big Story am nächsten Tag, natürlich bei Ruby, dann noch das Spiel gegen alten Coach Keefe, aber so Hildeby war so die große Story, hat seitdem noch ein Spiel gemacht oder nicht, hatte da so ein paar Eier drin, ich weiß nicht, ob der Name nochmal gefallen ist im Artikel seitdem, zumal ja jetzt wieder beide Torhüter 14, er war der dritte, aber sozusagen, du hast permanent Zeilen zu füllen, das kannst du natürlich. Also mit Verlaub, The Athletic ist toll in der Analyse, aber man muss da drin auch nicht alles lesen. Es reicht manchmal auch, an der Oberfläche zu bleiben. Aber apropos Oberfläche, wir haben noch 6 Minuten auf der Uhr.
Ach, etwas du meine über Güte.
6 Minuten. Ja, wir reden hier und reden hier. Ich glaube, es gibt so ein paar Themen, die können wir schon mal aufs nächste Mal verschieben. Aber ich würde gerne nochmal, wir haben Eishockey in New York als Überschrift für diese Sendung. Lass uns doch mal über so was Komisches wie Sport reden an der Stelle. Wenn ich dir jetzt sagen würde, das Finale im Osten, jetzt mal abgesehen als Caps-Fan, oder das Finale in der Metro wäre, also Metropolitan Division, die NHL ist ja in Divisionen unterteilt, 4 Divisionen, da jeweils 8 Teams, die New Yorker spielen alle in der Metropolitan Division im Osten. Ja. Wenn ich dir sagen würde, Finale im Osten, Devils gegen Rangers, würdest du sportlich sehr dagegen halten. Also jetzt mal abgesehen
von Washington. Das könnte durchaus passieren. Wobei sich die Devils dann noch ein bisschen stabilisieren müssten. Also bei denen ist halt im Moment noch so, du weißt immer nicht so richtig, welches Team da gerade aufsteht im Moment. Also die haben halt so eine Mörderdinger drin, wo sie halt kurz mal gestern in Edmonton 3-0 gewinnen. Da sagst du hui. Andererseits verlieren sie manchmal auch völlig sinnlos Spiele. Und da hat man also das Gefühl, dann sind die Devils vom letzten Jahr wieder dabei. Also letztes Jahr habe ich sie auch relativ häufig gesehen. Und da war es halt so, sobald die in Rückstand gerieten, schalteten die in so einen Panikmodus und dann funktionierte gar nichts mehr. Und ab und zu haben sie nochmal so Rückfall in diese Zeiten. Aber insgesamt, die haben jetzt allerdings auch die meisten Spiele von allen in der ganzen Liga. Die haben schon 15 Spiele gemacht. Die hatten ja diese beiden Spiele in Prag.
Die in den USA niemanden interessieren, wirklich gar niemanden, nee, die auch
niemand
dort zählen lässt als reguläre NHL-Spiele.
Also die stehen zwar in der Tabelle nachher, aber das wird eigentlich lustigerweise bei den Fans eher so als Ärgernis empfunden. Ja, wieso spielen die jetzt da irgendwo am Arsch der Welt, so in Gegenden, von denen ich noch nie gehört habe?
Wie ist das eigentlich bei der Dauerkarte?
Ich habe ein Spiel weniger gekriegt, aber das Geld wurde anteilig rausgerechnet. Also ich habe den Preis bezahlt und habe also praktisch für ein Spiel das Geld wieder zurückgekriegt. Also das wurde dann von der Rechnung runtergenommen. Ja, also interessanterweise zahlt hier auch kaum jemand seine Dauerkarte irgendwie an einem Stück. Also ich zahle hier so seit Februar oder so, zahle ich ab dafür jeden Monat. Ja. Also das wird jeden Monat von der Kreditkarte abgebucht und dann haben sie eine Rate, haben sie dann ein bisschen weniger abgebucht für dieses Spiel, was fehlte. Ja.
Aber Rangers stärkste Team der Liga, auch dieses Jahr wieder richtig stark.
Die sind in einem guten Flow. Die haben halt auch ihr Team ja weitestgehend zusammengehalten. Da ist natürlich unglaublich viel Erfahrung. Die haben aus meiner Sicht den besten Torwart, haben die Unruhe jetzt mit der Vertragsverlängerung, glaube ich, auch vermieden. Also da gab es schon so ein bisschen Befürchtungen so im Rangers-Umfeld, wenn das so eine Hängepartie wird und keiner weiß, ob der Shesterkin bleibt, ob das dann irgendwie Auswirkungen haben wird. Gut, kann man jetzt sagen, wird es nicht haben. Ne? Also ob man jetzt 8 Jahre Vertrag mit einem Torwart machen sollte, da kann man sich hart drüber streiten. Aber sie haben es halt gemacht. Schon auch, ich glaube, der Druck von außen ist so immens gewesen, dass sie es auch machen mussten. Also, ja.
Die haben noch nicht verlängert, oder?
Bin ich jetzt noch auf dem falschen?
Nein, meines Wissens nicht. Deswegen wollte ich gerade fragen, weil ich gucke jetzt nochmal nach, ob ich wirklich.
Dann waren nur die Zahlen im Gespräch mit 13 Millionen.
Die Zahlen waren im Gespräch. Meines Wissens hat er abgelehnt. 8 Jahre, 11,5 Millionen pro Jahr. Das wäre nämlich genau meine Frage gewesen.
Ich habe nämlich jetzt irgendwas von 13 Millionen gehört. Dann wird seine Forderung 13 gewesen sein. Ja, dann habe ich den Artikel nicht so ganz zu Ende gelesen. Das ist halt bei Rangers, lese ich halt immer nicht zu Ende.
Ja, ich werde dich zu den Rangers nichts mehr fragen in Zukunft. Hey, da kauft man sich teuer Kompetenz aus den USA ein. Übrigens, Thorsten hat es im Hals, wie ihr hört. Insofern gute Besserung an der Stelle.
Ja, das habe ich mir in irgendeiner Eishalle wahrscheinlich.
Ja, wo sonst? Treibst dich ja sonst nirgends rum. Aber wäre tatsächlich die Frage, 8 Jahre für einen Goalie, so viel, aber die Leistung, die er momentan zeigt,
ja, die große Frage ist ja, ob der diese Leistung wirklich konservieren kann über so eine lange Zeit. Also es gibt ja diese Goalies, die das geschafft haben, wenn man mal so an die großen Namen denkt. Mhm. Aber also ich habe so meine Zweifel. Und gut, als Caps-Fan bin ich da natürlich auch noch ein bisschen gebranntes Kind. Da hat man ja mit den Torwarten in den letzten Jahren auch eher schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, so mit langfristigen Verträgen, die dann nicht eingehalten werden und wo man dann froh ist, wenn man denjenigen wieder loswerden kann. Ja, also.
Kennen andere Vereine auch Goalie-Position ist keine, denke ich immer wieder, wo ich das ausgeben würde. Auf der anderen Seite, der Cup-Winner, der aktuelle Bobrovsky, hat auch, glaube ich, 10,5 oder so im Vertrag stehen. Also insofern.
Ja, das Problem ist ja, du siehst ja immer, ohne einen richtig guten Goalie wirst du halt diesen Cup nicht gewinnen. Ja. Das Problem ist halt immer nur, wie lange kann einer wirklich auf diesem Niveau die Leistung bringen? Und wie gesagt, bei Darcy Kuemper war das ja dann so, der hat mit Colorado da grandios den Cup gewonnen, geht nach Washington und spielt im Grunde genommen danach nie wieder so gut, wie er vorher spielte. Weiß man natürlich nicht, woran das lag. Also ist ja oft auch, wenn der in eine andere Umgebung kommt und da passt es dann irgendwie nicht und vielleicht passt der Familie das nicht oder was auch immer. Ich glaube, gerade beim Torwart ist so, da können so kleinste Faktoren irgendwie dazu führen, dass es einfach nicht mehr hinhaut. Ne? Und ja, also ich finde das immer sehr spannend, dass so bei Torwarten oftmals nach dem Wechsel dann auch eine komplett andere Leistung da ist. Also bei den Devils, die haben jetzt ja den Markström geholt, ja, so richtig angekommen ist der da auch noch nicht, ne? Und der Allen, der eigentlich als zweiter Mann da gedacht war, der macht jetzt einen Shutout nach dem anderen. Also das wird dann auch irgendwann Stress geben, weil der verdient deutlich weniger. Also das sind ja dann immer noch so die Punkte so nebenbei. Wenn dann der sehr gut bezahlte Torwart auf der Bank sitzt, das kann natürlich dann auch schon mal ein bisschen Unruhe geben. Und ja.
Wir werden es mal sehen, aber was wir auf alle Fälle sehen werden, und jetzt muss ich reingrätschen, wir haben die 45 Minuten rum. Das war schon ein bisschen überschritten. Wir sind schon ein bisschen in der Overtime.
Ja, dann können wir eigentlich nur hoffen, dass wir.
Da haben wir so viele Themen fürs nächste Mal. Eigentlich können wir in zwei Wochen wieder reden, nicht in einem Monat.
Genau.
Weil wir haben ja die halbe Sendung noch auf dem Zettel.
Das stimmt. Wir müssen also, aber was wir auf jeden Fall noch machen sollten, wäre so ganz kurz, dann ohne Begründung und ohne Gelaber, Tops und Flops. Also finde ich, das sollten wir schon.
Okay, du darfst anfangen, deine Tops und Flops.
Ja, also der Top sind für mich natürlich die Capitals, die wirklich einen super Start gehabt haben.
Ohne Begründung?
Genau, ohne Begründung. Und der Flop ist für mich Edmonton. So, auch ohne Begründung.
Mein Flop auf sind die Nashville Predators, zu denen ich auch eine schöne Geschichte erzählen kann, aber beim nächsten Mal. Und mein Top sind aktuell, muss man sie natürlich nennen, die Winnipeg Jets. Absolut. Mittlerweile. Die letzten 20 regulären Saisonspiele haben sie 19 gewonnen. Das ist vollkommen jenseits von Gut und Böse. Die Story zum Mo Sider gibt's beim nächsten Mal. Ihr bekommt beim nächsten Mal einen Einblick 50 Jahre Washington Capitals, können wir jetzt schon sagen. Vielleicht überlegen wir uns auch nochmal, ob das so eine gute Idee ist mit den 45 Minuten, wenn wir so im Erzählen sind wie heute. Wenn ihr die Sendung hört, gibt es wahrscheinlich auch schon Wahlergebnis in den USA. Deshalb auch nochmal einen besonderen Dank an Thorsten, dass er sich an so einem Tag die Zeit dafür nimmt.
Ja, heute geht's noch. Ich habe mehr Angst, was morgen passiert. Von daher ist das heute eine gute Gelegenheit gewesen, das noch schnell durchzuziehen.
Ansonsten könnt ihr Thorsten folgen unter @kommissarov95, die 95 als Zahl bei Blue Sky. Ihr könnt mir folgen unter @zugzwang74, auch die 74 als Zahl. Ihr könnt EiszeitFM folgen, @EiszeitFM bei Blue Sky. Und ihr könnt EiszeitFM auch bei Instagram folgen. Ihr könnt EiszeitFM aber auch unterstützen bei steady.de/EiszeitFM, wenn ihr das tun wollt. Und ihr könnt uns einfach dort auch eine Rückmeldung und Feedback geben. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben an eiszeitfm@gmail.com, wie es euch gefallen hat, was ihr gerne an Themen hättet. Das war die erste Folge, die Premiere von Eiszeit FM Overseas. Ich sag vielen Dank, Thorsten, nochmal.
Ja, ich sage danke für das schöne Gespräch. Hat wieder Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Mal schauen, wie es den Leuten irgendwie gefällt und ob es ihnen gefällt. Wir werden vielleicht von dem einen oder anderen was hören.
Du weißt doch, Podcasts sind doch nicht für die Hörer, sondern für die, die sie machen. Insofern werden wir auf alle Fälle, wir werden auf alle Fälle weiterreden.
Wir machen das auf jeden Fall weiter.
Und bis Dank und vielen Dank und bis bald. So rum nicht bis Dank und viel bald. Geht raus in die Hallen, schaut's Eishockey, habt Spaß. Bis dann. Tschüss.
Juhu, bis dann. Tschüss aus New York.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.